IMC, Science Dialogue, der Podcast der IMC FH Krems.
Hallo und herzlich willkommen bei IMC Science Dialogue, dem Podcast der IMC FH Krems. Mein Name ist Christina Paul und ich darf für IMC Science Dialogue Forscherinnen und Forscher der IMC FH Krems und ihre vielfältigen Projekte vorstellen. In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit und ich freue mich sehr, meinen heutigen Gast, Podcast-Kollegen und Experten zu dem Themengebiet begrüßen zu dürfen, nämlich Roman Meseschek, Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement sowie Forscher im Bereich Business.
Ja, hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
Sie sind Experte im Bereich gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Was für eine gesellschaftliche Verantwortung haben Unternehmen?
Ja, da steigen wir gleich ein mit der Generalfrage des Studiengangs und auch mit einer der schwierigsten, die wir versuchen zu beantworten. Ich hole ganz kurz aus, ich glaube, die Rolle der Unternehmen hat sich in den letzten Jahrhunderten, möchte ich sagen, ganz schön verändert von, wenn man so will, frühen Zeiten, wie, sagen wir mal, ehrbarer Kaufmann in Venedig. Ja, da gab es einen Verhaltenskodex und es war ganz klar, wenn man sich als Unternehmerin oder Unternehmer, damals hauptsächlich Unternehmer, nicht daran hält, wird das Konsequenzen haben. Also es gab so Regeln, die das Wirtschaften gesteuert haben, im Einklang mit der Gesellschaft, muss man sagen, im Einklang mit Politik und der Gesellschaft, weil die Wirtschaft im Prinzip uns dazu gedient hat, unseren Wohlstand und unsere Lebensqualität zu steigern. Und mit der Industrialisierung und mit dem Wirtschaftswachstum auch der letzten 50, 80 Jahre hat die Wirtschaft in vielen Fällen eine gewisse Eigendynamik entwickelt und Unternehmen sind teilweise mächtiger geworden als Staaten, beziehungsweise haben mehr Einfluss genommen als Staaten. Aber auch im Kleineren haben wir sehr viel Verantwortung abgegeben, indem wir sozusagen sagen, wir haben es reguliert von außen einerseits, beziehungsweise haben die Unternehmen oder auch Wirtschaft generell, mal allgemeiner gesprochen, sich auf den Standpunkt gestellt, wir brauchen Wachstum und deshalb müssen wir auch freie Rahmenbedingungen haben, also unsere Marktwirtschaft, wie wir sie heute kennen. Ja, und erst in den letzten, würde ich sagen, 10 bis 20 Jahren gibt es so eine Rückbesinnung auf ein stärkeres wertegetriebenes Unternehmertum. Ich möchte jetzt mal sagen, vielleicht noch eher in einer Nische oder in Familienunternehmen auch sehr stark. Und in diesem Kontext beschäftigt man sich eben mit der fast philosophischen Fragestellung, möchte ich sagen, was ist die Verantwortung der Unternehmen? Und jetzt merkt man schon, dass ich so lange ausholen muss, ist das jetzt nicht so trivial abzubilden. Im Kern geht es darum, sozusagen eines meiner Fachgebiete ist eben Corporate Social Responsibility. Das ist sozusagen der englische Begriff für diese Verantwortungsübernahme. Im Kern geht es darum, dass das festschreibt, dass Unternehmen Verantwortung für die Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit übernehmen müssen. Und Auswirkungen der Geschäftstätigkeit können sein Umweltauswirkungen zum Beispiel. Ja? Also jetzt ganz klassisch, ich produziere ein Konsumgut und bei der Produktion fallen Abfälle an oder Abwässer oder Emissionen. Und da muss ich als Unternehmen darüber Verantwortung übernehmen. Aber wenn wir uns heute die globalisierte Welt anschauen, dann wissen wir, das geht inzwischen viel weiter. Das heißt, von einem Konsumartikelhersteller in Mitteleuropa wird inzwischen auch erwartet, dass er Verantwortung darüber nimmt, wie die Arbeiter der Vor-Zulieferkette in Asien bezahlt werden und behandelt werden. Das heißt, dieses ganze Thema der Verantwortungsübernahme ist ein sehr teilweise strategisches geworden, ein sehr auch für immer mehr Unternehmen bedeutendes für die Zukunft. Man nennt es auf Englisch License to Operate, das heißt Unternehmen brauchen diese Lizenz für ihre Geschäftstätigkeit von der Gesellschaft und das ist eher was Immaterielles, was schwer Messbares. Und das ist im Prinzip das, worum sich der Studiengang beziehungsweise auch dieses Thema gesellschaftliche Verantwortung auf der Metaebene ein bisschen dreht. Wenn man drunter schaut, dann geht es um ganz operative Dinge, ja? Also um Umweltmanagement zum Beispiel. Das heißt, wie schaffe ich es möglichst effizient, mit wenig Ressourcen und wenig Abfällen mein Produkt herzustellen? Ja? Oder wenn ich ein Dienstleistungsbetrieb bin, wie schaffe ich es, möglichst wenig durch die Welt zu fliegen vielleicht, ja? Und da CO2-Emissionen auszustoßen und mehr auf Videoconferencing zu setzen? Oder faire Löhne zu zahlen entlang meiner gesamten Wertschöpfungskette, was uns ja auch aus den, sozusagen eines der Thema ist, was uns aus den Medien in vielen Branchen immer wieder beschäftigt hat, weil eben alles inzwischen unter Anführungszeichen irgendwo produziert wird und nicht mehr nur hier. Ja. Und vielleicht im Kleinen noch geht es natürlich auch um, wie behandle ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist was für einen Großkonzern, aber das ist auch relevant natürlich bei einem kleinen Familienunternehmen. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Aspekte dieses Themas CSR, gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen.
Zu Ihren Kernkompetenzen zählt auch das Stakeholder-Management. Was steckt hinter diesem Begriff?
Auch ein super Teilbegriff von CSR, wenn man so will. Nicht ganz korrekt jetzt vielleicht aus der Wirtschaftswissenschaft so gesehen, aber da geht es im Prinzip darum, dass sich auch hier die Verantwortung der Unternehmen verschoben hat von dem 50er, 60er, 70er Jahre Shareholder-Value-Denken. Das heißt, ich bin nur den Eigentümern und Aktionären verantwortlich als Unternehmen oder am stärksten diesen. Besagt die Stakeholder Theory, dass Unternehmen auch anderen Anspruchsgruppen sozusagen, Stakeholdern auf Deutsch, Verantwortung gegenüber haben. Also ganz in erster Linie mal den Mitarbeiterinnen, ja, dann natürlich Lieferantinnen und Kundinnen, das kennen wir auch schon von früher, aber auch Gemeinde, Community auf Englisch ist relevant vielleicht, eben weil ich Auswirkungen habe durch Verkehr, durch Emissionen, dort wo ich mein Produktionswerk angesiedelt habe. Politik ist natürlich relevant, Mitbewerber ist relevant gewesen schon und auch noch relevanter geworden. Zivilgesellschaftliche Gruppen, Gewerkschaften, all das sind Gruppen, die immer schon Bedeutung haben sollten, hätten haben sollen für die Unternehmen, in gewisser Weise auch gehabt haben. Die Stakeholder Theory oder Stakeholder Management besagt einfach jetzt dann sozusagen, dass man als Unternehmen auch mit diesen Gruppen in Dialog treten soll und versuchen soll, dass die Interessen, die man als Unternehmen hat, mit den Interessen dieser Gruppen abgeglichen werden. Und dann man gemeinsam mehr Wert schaffen kann, so sagt es die Theorie. Aber im Prinzip geht es darum, also ganz viele Unternehmen nutzen es auch für Innovation zum Beispiel, dass man sich eben kritische, unkritische, spannende Partner einlädt und mit denen diskutiert, Umfragen macht und versucht auch vielleicht daraus neue Ideen für neue Produktentwicklungen oder Effizienzsteigerungen zu gewinnen. Es gibt ein großes, sehr weit verbreitete Case Study von einem Zementunternehmen, das gemeinsam mit einer NGO die Produktionsprozesse, die Prozesskette um, glaube ich, 30-35% die Effizienz in dieser Kette, Energieeffizienz gesteigert hat, weil die einfach auch teilweise auf Dinge geschaut haben und auf Ideen gekommen sind, auf die das Unternehmen mit seinen alteingesessenen Pfaden nicht mehr gekommen ist. Ja, das heißt, modernes Stakeholder-Management heißt, ich einerseits habe im Blick, was erwarten diese Gruppen von mir, und andererseits gehe ich aber sogar so weit und versuche, die einzubinden vielleicht, um neue Ideen zu generieren, neue Abläufe, mein Unternehmen weiterzuentwickeln.
Sie sind, wie erwähnt, auch Studiengangsleiter des Masterstudiengangs Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Wie sind Sie zum Experten in diesem Bereich geworden und wie lange beschäftigen Sie schon mit diesem Bereich?
Das hätte man eigentlich vorher sagen müssen, oder? Weil sonst das legitimiert ja jetzt, warum ich überhaupt hier sitze und was ich vorher erzählt habe. Ich bin nicht zum Experten geworden. Also ohne das jetzt zu despektierlich meinen zu wollen, ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein sehr starkes Querschnittsthema in Unternehmen, aber auch ganz generell. Und es gibt, glaube ich, zwei Rollen, die man einnehmen kann in dem Kontext. Eine ist die Rolle der Spezialistin, des Spezialisten. Ja, es braucht Spezialisten in Ökologie, in ethischen Fragen, in wirtschaftswissenschaftlichen Fragen. Und es braucht Generalisten in einer gewissen Weise. Und ich bin in dem Sinn vermutlich eher den Generalisten zuzuordnen, auch wenn ich wahrscheinlich Spezialwissen habe jetzt im Vergleich im Bereich CSR und Stakeholder Management, aber ansonsten mich praktisch überall in allen Bereichen, die es so braucht, immer im Umweltmanagement in Unternehmen auskenne. Ja. Von meiner Genese her bin ich ja eigentlich, wenn man so will, Chemiker-Techniker. Also ich habe Chemie HTL gemacht und dann Verfahrenstechnik studiert und bin erst durch sozusagen eine kleinere Forschungsaktivitäten direkt nach dem Studium und dann in die Wirtschaft hinein gerutscht, wenn man so will, war da in der Interessensvertretung tätig und bin dann eben an die FH gekommen ins Wirtschaftsdepartement, was vielleicht lustig ist, weil ich ja eigentlich als Techniker irgendwann begonnen habe, aber andererseits auch zeigt, dass dieses Themengebiet einerseits immer noch Quereinsteiger möglich macht, aber ich glaube auch ganz viel daraus lernt oder mitnehmen kann aus dieser Betrachtung aus unterschiedlichen Disziplinen heraus. Ja? Ja, und so bin ich jetzt im Prinzip da gelandet an der Stelle.
Was hat Ihr Interesse an diesem Themengebiet geweckt?
Also, das ist jetzt schon eine Geschichtsaufarbeitung fast, das ist ja schon eine Weile her. Ich glaube, für viele Menschen, sagt man, gibt es so prägende Erlebnisse in ihrer Vita, wo sich dann was verändert. Also ich möchte das jetzt nicht zu hochtrabend bei mir sagen, aber es ist im Prinzip so, ich habe in meinem Verfahrenstechnikstudium, das im Prinzip ein klassisches Technikstudium ist, wo es ganz wenig Zeit für Schmafu gab, eine Lehrveranstaltung, eine Freifach belegt, das hieß Technik und Ethik. Und aus dieser heraus hat sich das im Prinzip entwickelt. Aus dieser heraus hat sich dann auch meine Spezialisierung damals schon in Umweltverfahrenstechnik entwickelt, wobei man sagen darf, das hat jetzt damals, haben wir nichts groß über nachhaltige Entwicklung oder über Zukunftskonzepte diskutiert. Da ging es einfach um Filter, Abfallmanagement, ja, wie kriege ich den Dreck aus dem Wasser? Ja, also ganz technisch. Das hatte ich jetzt nicht vorbereitet auf diese Diskussionen, was ist die Rolle eines Unternehmens in der Gesellschaft. Ja, aber das war im Prinzip der prägende, war diese Lehrveranstaltung und vor allem der Lehrende, der Professor damals an der TU Graz, bei dem habe ich dann auch meine damals Diplomarbeit geschrieben. Das war sozusagen für mich der entscheidende Punkt und die Interaktion mit ihm und die Diskussionen mit ihm, die mich auf diesen Pfad gebracht haben. Und auf dem bin ich im weitesten Sinne treu geblieben, weil seit ich arbeite, im Kontext Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung, manchmal mehr im gesellschaftspolitischen, manchmal mehr im wirtschaftlichen, jetzt in der Lehre.
Wie hat sich die nachhaltige Entwicklung in den letzten Jahren verändert?
Also gar nicht und ganz viel, sage ich ganz gern, auch im Studiengang. Es ist, finde ich, fangen wir mit dem Negativeren an, teilweise erschreckend, wie viel wir wissen schon seit wie vielen Jahrzehnten über dieses Thema und was man tun muss. Da gibt es nur ganz kleine Bereiche, zum Beispiel etwas, was jetzt ganz populär ist, ist die Sharing Economy. Ja, da reden wir alle drüber und da gibt es Potenziale für Nachhaltigkeit, aber auch Gefahren. Und weil immer wieder Studierende sich dafür interessieren und darüber Masterarbeiten schreiben wollen, suche ich dann immer gern alte Publikationen raus. Da gibt es aus dem Ende der 90er Jahre eine Publikation zum Thema Produktdienstleistungssysteme, wo ich am Anfang meiner Karriere auch mitgearbeitet habe, wo wir genau die Dinge, die wir eigentlich heute diskutiert haben, auch schon niedergeschrieben haben. Also die Gesellschaft und auch die Wirtschaft ist unglaublich resistent gegenüber Veränderungen. Die Wissenschaft hat schon sehr viel geforscht in den letzten Jahrzehnten und ich würde sagen, heutzutage, also wenn man jetzt heute Aufzeichnungszeitpunkt im Juni 2019 nimmt, kann man sagen, wir haben seit ein paar Jahren ein politisches Rahmenwerk, die Sustainable Development Goals, die uns helfen, das Thema Nachhaltigkeit und die Ziele dafür besser zu verstehen, und wir haben seit kurzem unglaublichen Aktivismus auf der Straße, Fridays for Future, Scientists for Future, wer auch immer, aller for Future, die das Thema in die Öffentlichkeit tragen stärker. Und das ist schon eine für mich sehr beeindruckende Entwicklung. Und da kann man wirklich deutlich sagen, war ein bisschen ein Paukenschlag dieses Jahr nach einem eher dahin plätschern vielleicht in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Sie haben es gerade schon angesprochen, dass eben durch Friday for Futures Klimaschutz und Umwelt sehr in den Vordergrund gerückt ist. Wie sehen Sie die Klimastreiks besonders, dass sich die junge Generation, welche ja die Zukunft sind, sich so dafür einsetzt?
Also ich bin begeistert. Ich bin ja selber jetzt schon ein paar Mal in den letzten Wochen immer zu Protokoll gekommen in unterschiedlichen Diskussionen, dass ich jetzt nicht der große Aktivist persönlich bin. Ich sehe meine Rolle einfach und mich woanders, aber ich bin wirklich einerseits unglaublich beeindruckt von den Aktivistinnen und Aktivisten, unglaublich dankbar, dass das passiert, und langsam bin ich ja schon selber wieder motiviert, was zu tun. Vielleicht, ich glaube, also man wird ein bisschen aus dem Sessel gerissen. Also einerseits sozusagen diese Proteste, die wir sehen von den Schülerinnen und Schülern, andererseits aber auch diese, wenn man so will, es wird jetzt so radikalisiert teilweise, Extinction Rebellion oder Ende Gelände, also ich bin ja großer Fan von Ende Gelände, also steht für Ende Geländewagen, aber ist eben auch sozusagen Aktivismus für die Klimawende, die durchaus auch zu Blockaden etc. Schreiten. Ich glaube, das sind nur Vorboten von Aktivismus. Ich glaube, da kommt noch mehr. Ich glaube, es wird in breitere Bevölkerungsschichten überschwappen, weil einfach die Politik in den letzten 10, 20 Jahren trotz Wissen über alle Veränderungen nichts getan hat. Und ich glaube, man wird sehen, dass sich die Nationalstaaten, wir sehen natürlich jetzt diesen Trend zu den Nationalstaaten, insbesondere auch in Europa, sich trotzdem irgendwann nicht mehr darauf ausreden können werden, dass man auf die EU warten oder auf ein globales, auf eine globale Vereinbarung, weil der Druck in den Straßen zu groß gewirkt werden wird. Ja? Beziehungsweise, weil die politischen sozusagen Entscheidungsträger ausgetauscht werden, weil die Grünen vielleicht doch auch mehr Erfolge haben werden als Partei. Ja? Also ich glaube, unglaublich spannend. Ich hoffe, man hat ja immer Angst davor, dass das dann verpufft oder so. Ich hoffe, dass es erhalten bleibt. Ich habe heuer die Greta Thunberg in Wien jetzt auch dreimal insgesamt gesehen, also aus der Ferne, ja, oder halt relative Nähe. Und ich finde sie sehr beeindruckend und sie macht den Eindruck, dass sie da dran bleibt. Ja. Sie aktiviert viele Personen durch ihre Person, durch ihr Engagement. Und ich denke, dass die Bewegung uns erhalten bleiben wird, weil ich einfach auch vertraue, dass sie da weitermacht. Und damit ist sie halt ein klares Vorbild. Ja. Es versuchen sich natürlich ganz viele Leute da anzuhängen und da, damit zu schmücken, jetzt die Greta einzuladen und mit ihr aufzutreten. Aber ich habe schon den Eindruck, wenn man sie so hört, also ich habe sie einmal gehört am Schwarzenbergplatz und einmal bei dieser Konferenz, wo eher ein bisschen so die Großkopferten waren. Und sie ist da wirklich super authentisch und sie sagt einfach, was sie denkt und was passieren muss. Und unabhängig von der Audience, also vom Publikum, beschönigt sie da nichts. Und ich glaube, das gibt schon Hoffnung und Motivation. Und vielleicht sozusagen das Zweite, was man dazu auch sagen kann, ist, man sieht natürlich auch bei den Studierenden, ja, also jetzt in der Lehre, dieses Bewusstsein steigen. Ja, also jetzt, ich habe den Studiengang Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, der ist hier sehr speziell, die kommen ja alle schon mit einer intrinsischen Motivation. Aber auch im Bachelor, wo ich unterrichte, merkt man schon im ersten Semester, wo meine Lehrveranstaltung angesiedelt ist, dass die schon das alles sehr präsent haben, was da rundherum passiert. Teilweise überfordert sind, weil sie nicht wissen, was es für sie selbst bedeutet oder was sie tun können, aber doch irgendwie das Gefühl haben, spielt eine Rolle in unserer zukünftigen Wirtschaft, weil das sind Wirtschaftswissenschaftsstudenten und Studentinnen und in unserer Gesellschaft.
Wieso glauben Sie, dass das Thema Klimaschutz vor allem jetzt so in den Vordergrund gerückt?
Also ich glaube, das liegt jetzt an den Personen und an dem, was rundherum passiert ist. Die Relevanz wäre ja schon, das wissen wir ja aus den Studien, schon länger da. Ja, ich glaube, das ist im Prinzip dem geschuldet, dass diese Bewegung entstanden ist mit Fridays for Future und dadurch wir mehr Breite erreicht haben.
Was kann jetzt jeder Einzelne für den Klimaschutz tun?
Boah, das ist auch so eine K.O.-Frage. Viel. Ja, wo fängt man an und wo hört man auf? Es ist ganz schwer. Also ich glaube, der erste Schritt, und der ist bei vielen eben schon mal passiert, ist dieses Bewusstsein, dass um uns herum sozusagen wir auf einem Pfad sind, der das Leben auf diesem Planeten in 20, 30, 40 Jahren, wenn wir so weitermachen, unglaublich viel schwieriger machen wird. Ja? Durch die Veränderung der ökologischen Rahmenbedingungen, was wiederum ganz starke gesellschaftspolitische Folgen haben wird. Das ist schon mal ganz wichtig, glaube ich, als Grundlage, weil wir ja leider immer noch viel Energie in den letzten Jahrzehnten, und das war wieder so eine unsägliche Fernsehsendung, viel Energie investiert haben in das so Überzeugen von sogenannten Klimawandelleugnern. Ja, wobei uns ja die Wissenschaft sagt, also die Ergebnisse der Wissenschaft sind eindeutig, wenn es darum geht. Ja? Nur die Medien spielen da leider auch immer ein bisschen eine zwiespältige Rolle. Also das ist sozusagen mal das Wichtigste, dafür eintreten, dass es das gibt und auch anderen sozusagen gegenübertreten, die sagen, das überleben wir alles oder das ist alles sozusagen, wenn wir alles technologisch lösen, das wird alles nicht passieren. Ja? Also ich glaube, wenn wir nicht rasch handeln, dann wird das Leben unserer Kinder sehr schwierig werden und unserer Kindeskinder, weiß ich nicht, möchte ich gar keine Aussagen darüber treffen. Ja? Meine Partnerin ist immer sehr erzürnt, wenn ich so negativ darüber rede. Ja? Und ich habe jetzt einen 11-jährigen Sohn und einen 3 Monate alten Sohn. Und es ist schon teilweise schon dramatisch, wenn man sich das so überlegt, was das bedeutet. In 20 Jahren ist der eine halt dann 20 und das ist ja nicht so lang hin, aber wenn wir so weiter tun, verändern sich für denen dramatisch die Rahmenbedingungen. Man arbeitet halt ein bisschen dagegen. Ja? Und jetzt kommen wir endlich zur Beantwortung der Frage. Also ich glaube, dass viele kleine Schritte auch wichtig sind. Ja? Sei es jetzt beim effizientere Transportmittel verwenden, wie die Bahn, ja, weniger fliegen, ganz wichtig, ganz viel unseres ökologischen Fußabdrucks, der in Konsumgesellschaft wird durch Flugverkehr auch erzeugt, ganz viel wird erzeugt durch Lebensmittel und Produkte, die wir kaufen und nach kurzer Zeit wieder entsorgen, ja, also diesen Konsumzyklus durchbrechen, nicht jedes Jahr das Handy, sondern vielleicht nur alle 4 Jahre, also ganz generell diese 2 Strömungen, mehr Effizienz bei den Dingen, die man verwendet, vielleicht auf Ökostrom umsteigen, keine Ahnung, und aber auch mehr Suffizienz, das heißt einfach weniger. Ja, also ich bin kein Fan von sozusagen diesen extremen Verzichtpredigern. Ich glaube auch nicht, dass das so richtig funktionieren kann, ja, aber eine Änderung des Lebensstils, sagen uns alle Studien, und das, die Politik wird es uns nicht so schnell sagen, weil es einfach nicht populär ist, aber eine Änderung des Lebensstils wird für die westliche Welt, die hier sehr in einem gemachten Netz sitzt, wir alle, nicht wird notwendig sein. Ja? Auch wenn wir es alle nicht gern hören. Aber da gibt es auch Szenarien, wie man das so gestalten kann, dass wir alle nicht auf so viel im Prinzip oder auf gar nichts oder und meine Generation das gar nicht mehr merkt, dass wir noch auf was verzichten. Ja, aber trotzdem ermöglichen wir den Nachfolgenden darauf noch, auf diesem Planeten noch zu leben. Ja. Also was ich selber auch mache, ist halt wirklich extrem wenig fliegen. Ja. Bemühe mich sehr, immer mit der Bahn zu fahren. Ich gestehe, wir besitzen ein Auto, aber wirklich zum allerersten Mal bemühen wir uns jetzt ganz stark, das irgendwie sozusagen zu verkaufen, ja, also oder uns Konzepte zu entwickeln. Und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, es ist ganz schwer, sich von etwas, von Gewohnheiten zu trennen. Und so skurril es klingen mag und vielleicht auch ein bisschen zu persönlich, aber das ist ja ein Podcast, ist es jetzt beim Auto wirklich bei mir der ökonomische Faktor gewesen. Ich habe mich zum ersten Mal hingesetzt und das wirklich Bein hat durchgerechnet, was das kostet, und ich bin vom Sessel gefallen. Ja, man hört das ja so oft, aber wenn man es nicht selber durchrechnet, und dann habe ich mir mein Verbrauchsverhalten angesehen, wo ich einmal, zweimal die Woche vielleicht das Auto verwende, manche Wochen gar nicht, ja, im Winter fahre ich praktisch nie, dann habe ich eigentlich die Entscheidung für mich getroffen. Ja. Also wenn ich nächstes Jahr nochmal interviewt werden sollte, dann kann man es überprüfen, ob ich das wirklich gemacht habe. Ja. Aber ich glaube, es geht ganz viel um dieses Bewusstsein und dann Verhaltensänderungen anzustreben, und es gibt so viele Ratschläge, Tools, die einen unterstützen können, Apps, die einem helfen, grüner zu leben, aber auch eben analoge Informationsmedien, sich anschauen, was passiert, was empfehlen die NGOs, ja, also es gibt so viele Tests, Produkttests, was ist nachhaltiger als das andere, darauf zu achten, das kann einem schon sehr stark helfen.
Die IMCF Krems ist auch eine nachhaltige Hochschule, wo Sie der Nachhaltigkeitskoordinator und Umweltbeauftragte sind. Was ist die Nachhaltigkeitsstrategie der IMCF Krems?
Also wir haben begonnen eigentlich in dem Jahr, wo der Studiengang begonnen hat, das so sehr strukturiert nachzuverfolgen. Das Umweltmanagement gab es schon 2 Jahre vorher. Und dann haben wir es auch sozusagen Umwelt und Nachhaltigkeit genannt, also haben es ein bisschen verbreitert und im Prinzip sozusagen ist das Kerngeschäft, wenn man so will, da das ein klassisches Umweltmanagement im Unternehmen, das heißt der effiziente Einsatz von Ressourcen. Also hat die Kollegin aus Facility eben, wie gesagt, mit dem Kollegen aus Qualitätsmanagement schon vor mir begonnen. Da gab es schon eine Umweltpolitik, als ich ins Haus gekommen bin. Und da geht es wirklich ums Eingemachte, also tauscht man Glühbirnen durch LEDs, wie sozusagen kriegt man, wir haben ja keine Klimaanlagen hier im Haus, wie kriegt man die Kühlung hin, über Betonkernaktivierung, was auch immer, wie kann man möglichst energieeffizient so Gebäude betreiben, wie sieht unser eigener Fuhrpark aus, ja, wir haben jetzt gerade ein E-Auto angeschafft, unser erstes, aber auch das ist sozusagen im Prinzip eine längerfristige Strategie, darauf zu setzen. Wie ist das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiterinnen? Wie kann man die Mitarbeiterinnen im Alltag dazu bewegen, mehr zu tun? Ja, den Müll richtig zu trennen. Es geht auch leider immer um Kleinigkeiten, immer noch. Ja. Da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt, operativ. Und das zeigt auch unsere Mitarbeiterinnenbefragung alle 2 Jahre, wo die sagen, also, dass sie das Gefühl haben, dass Nachhaltigkeit einen guten und hohen Stellenwert im Haus hat. Ja. Aber wie in meinem Kerngeschäft von CSR sagen wir auch immer, ja, es geht eigentlich im Prinzip bei Unternehmen, und wir sind ja auch im Prinzip so ein Unternehmen, ein Bildungsunternehmen, darum, sich mit dem Kerngeschäft, und das ist bei uns Lehre und Forschung, auseinanderzusetzen. Und da bedeutet unsere Strategie halt, dass wir sagen, in allen Studiengängen im Prinzip sollen die Studierenden mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit konfrontiert werden. Ja, das hat sicher unterschiedliche Auswirkungen oder Ausbildungen und wir sind nicht überall so weit, wie wir gerne wären. Aber wir haben sozusagen in Bachelorstudiengängen praktisch überall inzwischen das Thema verankert, sei es in Vorlesungen, wo es mitgenommen wird, sei es in eigenen Vorlesungen und in den Masterstudiengängen sowieso im Prinzip, weil in einem wirtschaftswissenschaftlichen Masterstudiengang vor allem nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Bei den Bios gibt sozusagen einen anderen Zugang, weil die das im Prinzip auf Basis dieser biotechnologischen Verfahren schon dieses Thema naturwissenschaftlich mitdenken und auch mitbekommen. Und bei den Gesundheitsberufen, die haben sowieso im Kontext und der nachhaltigen Entwicklung eine riesige Relevanz, wenn man sozusagen sich Veränderungen in der Gesellschaft anschaut. Das heißt, dort ist es auch über dieses Ebene Thema. Ja, was da ein bisschen das Anliegen ist in Zukunft, ist doch durchaus auch bewusst zu machen, dass es diese Sustainable Development Goals gibt, in der ganzen Breite das Thema bewusst zu machen, in allen Studiengängen und hier nicht nur in den Studiengängen, sondern auch in der Forschung eben auch darauf zu achten, dass wir eher in die Richtung nachhaltige Forschung, nachhaltige Lehre mehr Akzente setzen als in andere. Ja. Aber jetzt wissen wir auch alle, Forschung und Lehre ist frei, ja, und das sozusagen wird jetzt nicht der sozusagen detaillierte Schwerpunkt werden, aber es ist ganz wichtig, dass es neben dem Spezialprogramm wie meinem eben auch diese Integration in alle Studiengänge gibt. Und dazu stehen wir in der Strategie, das ist so festgeschrieben im Haus, das ist im Prinzip lehrbuchhaft, finde ich, wenn ich jetzt aus meiner Lehrtätigkeit von CSR rede, gemacht, ja, weil was man in die Strategie festschreibt, muss dann von den Kolleginnen und Kollegen auch umgesetzt werden. Und in dem Fall bin ich mit als Nachhaltigkeitskoordinator und die Facility-Chefin als meine Stellvertreterin damit im Prinzip jetzt verpflichtet, diese Akzente auch zu setzen, alle Jahre wieder mit einem neuen Programm. Und ich bin schon der Meinung, dass wir hier in den letzten 7 Jahre bin ich jetzt im Haus, hier sehr gute Fortschritte gemacht haben.
Klimaschutz ist auch ein Thema bei Ihrem Forschungsprojekt, wo Sie der Projektleiter sind. Mhm. Der Titel des Projektes ist Energiewende Bottom-up, sozial innovative Handlungsansätze und neue Akteurinnen. Was ist die Energiewende Bottom-up?
Das ist eh super als Überleitung von vorher, vom Kerngeschäft jetzt zur Forschung. Also das ist zugegebenermaßen ein relativ kleines Forschungsprojekt. Wir sind nicht Projektleiter des Gesamtprojekts, das ist die Energieagentur, aber sozusagen in unserem Teil. Und hier im Haus bin ich der Projektverantwortliche und wir beschäftigen uns vor allem mit dem Thema soziale Innovation. Also mit der Kollegin arbeiten wir, wie soziale Innovationen zur Energiewende beitragen können und das wiederum im Subthema der sozialen Innovation im Bereich Bottom-up. Also wir sehen da draußen, also in der Gesellschaft, es geht um Österreich als Forschungsgebiet, dass im Prinzip es Projekte gibt, die von der Einzelpersonen oder kleinen Communities getrieben werden, die zur Energiewende beitragen. Ja, also ein sehr banal, mag banal klingendes Beispiel, ich habe es jetzt auch erst kennengelernt durch das Projekt, ist die Isolierung der obersten Geschossdecke in Einfamilienhäusern. Das ist ein unglaublich wichtiger Beitrag, wenn man sehr hohen Altbestand an Einfamilienhäusern, also so 60er, 70er, 80er Jahre, dort ist das in der Regel nie gemacht worden, ist eine große Fläche und da haben sich wirklich in Österreich so Einkaufsgemeinschaften gebildet, weil die, wenn die groß für 10 Einfamilienhäuser kaufen, ist natürlich dann das günstiger für alle zusammen und das ist wirklich, klingt banal, aber ist so ein Beispiel für Energiewende bottom-up. Die haben sich gefunden, zusammengetan, gemeinsam eingekauft, sich nie formalisiert, ja, es ist kein Verein oder sonst was, und sind nachher wieder auseinandergegangen. Ja, das heißt im Prinzip selbst organisiert. Aber andere Dinge, die wir uns auch angeschaut haben, eher im breiteren gesellschaftspolitischen Kontext, da waren auch Initiativen zum Thema Urban Gardening oder auch Food Co-ops, ja, wo sozusagen andere Wege der Lebensmittelproduktion gesucht werden, auch gemeinschaftlichere, die auch sehr selbstorganisiert sind. Ja. Viele dieser Initiativen führen dann nachher auch zu sozusagen fixen Vereinen und Organisationen. Das hat uns dann im Projekt nicht mehr so weiter interessiert. Uns sozusagen geht es darum, diese Genese herauszuarbeiten und daraus eben Handlungsempfehlungen zu geben, wie kann man denn so geht das unterstützen. Ja, also dass sowas passiert, ja, was braucht es für ein Klima, für einen ordnungspolitischen, aber auch gesellschaftlichen Rahmen, dass diese Dinge vorangetrieben werden. Ja. Unglaublich spannendes Projekt. Neben der Energieagentur war noch die Caritas mit dabei. Da haben wir auch Stakeholder-Workshops gemacht, um herauszufinden, was eben unterschiedliche Zielgruppen für Beiträge leisten können, beziehungsweise auch für Angebote brauchen. Und haben jetzt dann Ende des Sommers die Präsentation vom Auftraggeber, das ist der Klima- und Energiefonds. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Also wir sind jetzt noch am Arbeiten allerdings. Jetzt freuen wir uns gerade nicht, weil es ist nur für Arbeit.
Wie ist da eigentlich die genaue Vorgehensweise bei so einem Projekt? Wo fängt man an und wie ist der Forschungsablauf?
Ja, wo fängt man an? Also ist relativ klar vorgegeben im Prinzip. Also man fängt an bei dem Antrag schreiben und da überlegt man sich eh schon, was will man machen. Ja, und in dem Fall ging es eben genau um diesen soziale Innovationen im Bottom-up-Bereich zu identifizieren. Und unser Teil in dem Projekt war eben Projektrecherche im Prinzip. Also wir haben über, ich glaube, 150, 160, 170 Projekte in Österreich identifiziert, die in unser Schema der Arbeitsdefinition Sozialinnovation und Bottom-up gefallen sind. Ja, also das war im Prinzip die allererste Stufe, war diese ganzen Definitionen zu sichten und was passt für unser Projekt. Und dann mit den Partnern diese Projekte zu suchen, zu klassifizieren, zu kategorisieren, kurz zu beschreiben und immer wieder sozusagen im Austausch mit den anderen Projektpartnern, im Austausch mit den Stakeholdern, im Rahmen der Stakeholder-Workshops zu adaptieren. Und jetzt im Prinzip stehen wir, wo wir an einem Punkt, wo wir 10, 12 ausgewählt haben, die uns in unserem Wertekatalog und in unserem Kriterienkatalog am vielversprechendsten erscheinen, die wir genauer beschreiben und aus denen wir jetzt eben Empfehlungen ableiten für den Klima- und Energiefonds als Auftraggeber, wie man das denn in Zukunft mit sei es Förderprogrammen oder sei es weiteren Forschungsprogrammen unterstützen kann, dass mehr davon passiert.
Also heißt, wie ist jetzt der genaue aktuelle Stand? Wo stehen Sie jetzt gerade in diesem Projekt?
Da stehen wir kurz vor Fertigstellung, also das ist jetzt auch ein bisschen positiv gedacht, kurz vor Fertigstellung dieser Beschreibungen. Ja, wobei das jetzt nicht mehr unser Hauptgeschäft ist, die Beschreibungen werden von den Partnern geliefert, insbesondere die Energieagentur macht diese Arbeit. Wir haben jetzt auch wieder bei diesen Factsheets die Rolle, dass wir nochmal genau darauf hinweisen, was ist der Anteil Sozialinnovation, warum ist das ein Bottom-up-Projekt und wie kann man das sozusagen in diesem Fachgebiet verorten. Ja, wir haben auch aus diesem Projekt heraus zwei Einreichungen für Konferenzen umgesetzt. Einmal war das beim Forschungsforum der Fachhochschulen, dort hat die Kollegin präsentiert und das nächste Mal wird sie präsentieren die Projektergebnisse im September in Glasgow, glaube ich, bei der jährlichen Social Innovation Konferenz. Das ist praktisch die angesehenste Konferenzlinie, globale, zum Thema Sozialinnovation, die dieses Jahr eben in Glasgow stattfindet. Und dort sind wir auch angenommen worden mit dieser Präsentation, was uns sehr freut.
Ein anderes Projekt, wo Sie involviert sind, ist nachhaltiges biologisches Recycling von umweltbedenklichen Stoffen aus Elektronikabfall und Abwässern. Was wird hier genau untersucht?
Also da bin ich ein bisschen zum Handkuss gekommen, jetzt im Podcast, aber auch im Projekt. Ja, es ist unser erstes Projekt, war es damals, als es eingereicht wurde, wo das Department Life Sciences, also die BIOS, wie wir sagen im Haus, und das Business Department gemeinsam kooperieren, ja, was mich sehr freut, da wurde ich eingeladen, dabei zu sein. Und meine Rolle im Projekt ist ein bisschen sozusagen dieser Umweltmanagement oder dieser Management-Aspekt, wie würde man denn solche Technologien einsetzen. Und die Technologien, da geht es im Prinzip, das machen die BIOS und die sind da wirklich besser, auch berufener wahrscheinlich das zu beschreiben, geht es im Prinzip darum, wie man Mikroorganismen, die wir ja überall einsetzen in der Medizin und bei vielen, vielen Bereichen, also da sind wir ja auch ganz stark bei uns, aber wie man Mikroorganismen auch für den Abbau zum Beispiel von, in dem Fall geht es um Rare Earth Elements, also seltene Erden, aus Abwässern nutzen kann. Also im Prinzip, also ich habe ja auch mal irgendwann mal Chemie gelernt, gibt eben schon unterschiedliche Arten von Mikroorganismen, die man halt herausfinden muss und finden muss, die auch schaffen, sozusagen solche Metalle zu binden oder in ihre Struktur einzubauen. Und damit sozusagen wieder filtrierfähig, wenn man das jetzt vereinfacht sagt, zu machen oder abscheidungsfähig. Und aus diesen Mikroorganismen kann man die dann wieder gewinnen. Das heißt, man kann im Prinzip sie konzentrieren. Das ist der eine Vorteil, weil man hat dann einen Rohstoff wiedergewonnen, den man sonst verlieren würde. Und man hat natürlich parallel dazu ein sauberes Abwasser. Also das ist im Prinzip, da bin ich jetzt wirklich ein bisschen Laie in dem Projekt, aber das ist das, was wir da machen. Da bin ich, glaube ich, dann im letzteren Projektteil erst, das läuft noch ein bisschen, bin ich dann stärker gefragt, wo wir uns überlegen, wie kann man das in Abfallmanagementprozesse etc. auch einbauen, wo macht es Sinn, solche neuen Technologien einmal zu testen, beziehungsweise Szenario zu entwickeln, wie das überhaupt für Unternehmen Sinn machen würde, sowas einzusetzen.
Wie ist die Zusammenarbeit mit dem anderen Department? Also wie werden dann die verschiedenen Arbeitsbereiche zusammengefügt?
Also im Moment machen die Arbeit und ich schaue an, was rauskommt. Und wenn es dann sozusagen einmal, weil die stehen ja im Labor, die machen ja sozusagen jetzt im Prinzip grundchemische Analysen beziehungsweise auch rechnen da viel herum. Und sobald man da im Prinzip auf einer Stufe ist, wo man sagt, okay, das in diese Richtung könnte es gehen oder das sind Technologien, die man auch vielleicht umsetzen kann, das muss man ja auch skalieren können, das muss ja nicht nur in der Petrischale funktionieren, sondern es muss ja auch apparatemäßig umsetzbar sein. Sobald es da Szenarien gibt, wird sozusagen überlegt, wie integrieren wir das in einen Prozess von einer abfallwirtschaftlichen Prozess zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das sind ja Dinge, also da bin ich jetzt wieder auch, bin jetzt kein Abfallwirtschaftler, aber natürlich als Umweltmanager und Umweltmanagerin kann man das, ja, dass man weiß, wie sowas ausschaut und dass man auch rechnen kann, vor allem rechnet sich das irgendwann einmal oder nicht, weil das ist ja das, was die Unternehmen dann fragen. Ja, man muss dann gegenüberstellen, der Aufwand, den ich treibe, um mein Abwasser hier so zu filtern, einerseits muss ich es vielleicht einmal gesetzlich, aber auch, was kriege ich dafür auf der anderen Seite an seltenen Erden, die ich wieder weiter verkaufen oder weiter nutzen kann, das muss man alles gegenüberstellen. Und dann muss man das immer noch ein bisschen in so eine gesamt volkswirtschaftliche Rechnung gegenüberstellen, weil es gibt natürlich Szenarien, wie sich die Rohstoffsituation auf der Welt verändern wird, Rohstoffverknappungen, Rohstoffe, die nur mehr in Konfliktgebieten abzubauen sind. Und das ist für Unternehmen dann auch immer eine große Entscheidung, weil wenn ich mir das selber sozusagen aus meinen eigenen Abwässern vielleicht wieder rausfiltern kann, dann ist es für mich ein Benefit, als wenn ich mich jetzt immer wieder ganz am Anfang des Podcasts in der Wertschöpfungskette damit auseinandersetzen muss und dort vielleicht kritische Punkte habe.
Das Studienjahr ist gerade vor kurzem zu Ende gegangen. Das heißt, es gibt auch einige neue, frisch gebackene Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement-Absolventen, die vor ihrem Abschluss ihre Masterarbeiten abgegeben haben. Mit was beschäftigen sich Ihre Studenten? Also was waren so die Themen, die Sie in Ihren Masterarbeiten behandelt haben?
Also das Spektrum ist immer sehr breit bei uns im Studiengang. Das ist ein bisschen traditionell, glaube ich, weil das Thema eben auch so ein breites ist und ein generalistisches Thema im Prinzip. Und wir hatten gerade letzte Woche Masterprüfungen, also zum Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das passt ganz gut. Also die Frage, jetzt muss ich natürlich überlegen, ob ich alles nochmal zusammenkriege. Ja. Also wir haben wirklich sozusagen im Kerngeschäft des Studiengangs Masterarbeiten, die sich wirklich mit Verbesserungen von Umweltmanagementsystemen im Unternehmen ganz klassisch auseinandersetzen. Ja, also wie kann zum Beispiel jetzt die Umweltmanagementnorm angewendet werden in gewissen Branchen oder sozusagen Subbranchen? Es war in den letzten Jahren insbesondere relevant, weil die Norm überarbeitet wurde und sich dadurch Anforderungen geändert haben. Also das ist zum Beispiel so ein spezielles Forschungsgebiet. Dann Umweltleistung ist ein großes Thema, das heißt, weil wir ja von Auswirkungen sprechen, was haben die Unternehmen für Auswirkungen? Das hatten wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch eine Masterarbeit zum Thema Umweltleistung von Dienstleistungsunternehmen, also wie weit man das überhaupt messen kann noch, wenn jetzt ich als Unternehmen jemanden berate und der wird dadurch umwelteffizienter oder ökoeffizienter. Wie kann ich das jetzt für mich noch messen oder ist es überhaupt meine Rolle, das noch zu sagen, dass ich da was beigetragen habe? Also das sind auch teilweise dann die Verantwortungsfragen, aber dann auch ganz operativ, wie rechne ich das? Dann haben wir immer sozusagen sehr gerne auch Fragen, die in die Richtung Green Marketing gehen. Das interessiert halt viele Studierende sehr stark, auch mit Social Media Marketing. Also da hatten wir zum Beispiel auch dieses Jahr die Rolle von Öko-Influencern oder können die überhaupt Einfluss nehmen? Bewegen die überhaupt was? Das war eine sehr schöne Arbeit, weil es war sozusagen, es ist natürlich ein sehr breites Thema, aber die Kollegin hat es sehr, sehr stark fokussiert, nämlich nur auf den Bereich Kosmetika und dort sozusagen eine sehr spezielle Nische sich nur angeschaut und das ist dann, kriegt man dann doch eigentlich ganz gute Ergebnisse. Dann habe ich immer ja auch ein paar Naturwissenschaftler unter den Studierenden und die Masterarbeitsthemen richten sich natürlich auch immer wieder ein bisschen in der Kombination mit welchem Bachelor die Kolleginnen gemacht haben. Und hatten wir eine ganz spannende, die uns auch wirklich sehr imponiert hat zum Thema Verknüpfung von solidarischer Landwirtschaft mit einer Permakultur am Beispiel eines konkreten Hofes im Waldviertel. Sehr spannende Arbeit. Also wir haben immer wieder Arbeiten aus dem Bereich Landwirtschaft und aber bis hin zum Thema auch Tourismus, jetzt um das abzuschließen als letzten Bereich noch, weil da auch viele Kolleginnen kommen oft mit einem Tourismus-Bachelor zu uns auch, da haben wir einige und heuer hatten wir eine ganz spannende Arbeit, wo es darum ging, wie man eine Oldtimer-Rally umweltfreundlicher gestalten kann. Ja, und das hört sich jetzt so abstrus und an, aber auch da kann man versuchen, Umweltmanagementsysteme anzuwenden, da kann man versuchen, mal zu beziffern, was sind denn die Auswirkungen und was sind die größten Auswirkungen, wo muss man den Hebel ansetzen, was kann man selber machen, was kann man kompensieren. Ja. Da gab es dann sozusagen eine Diskussion der Kommission, ja, es sind immer drei Personen in der Masterprüfungskommission, die dann gemeint hat, naja, wir bauen das alle um, jetzt alle diese Oldtimer auf Elektro. Und da kam der Einwand dann von der Kollegin, die sich wirklich gut auskennt in dem Bereich, dass das kann man schon alles machen und dann werden die nicht mehr zugelassen bei der Oldtimer-Rallye, weil die müssen genauso, gibt es einen gewissen Erhaltungsgrad, der vorgeschrieben ist, der muss sehr hoch sein und dann kann man die mit denen vielleicht anders herumfahren, klimafreundlicher, aber nicht mehr bei der Oldtimer-Rallye. Also man lernt nie aus, ja, bei den Masterprüfungen. Und das gibt ein bisschen die Bandbreite des Studiengangs wieder. Aber jetzt, um das zu relativieren, vielleicht nochmal, der Kern beschäftigt sich mit klassischen Umweltnachhaltigkeitsmanagement-Themen, die Personen dann auch in ihren Jobs wahrscheinlich beschäftigen werden. Ja.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Landen Ihre Studierenden oder die Absolventen dann später dann auch in diesen Bereichen, wo Sie sich im Studium spezialisiert haben? Oder in welchen Bereichen sind Sie dann tätig?
Na, hoffentlich, würde ich sagen. Ich sage da immer zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich glaube, die Arbeitstätigkeit bzw. das Jobprofil ist ja nicht nur das Studium, was die bei uns 2 Jahre machen, sondern ist sozusagen Vorbildung, insbesondere stark auch Bachelor und dann darüber hinaus auch, was habe ich für Arbeitserfahrung, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann ins Arbeitsleben einsteigen möchte. Und insofern ist natürlich auch sehr vielfältig, wo die Kolleginnen und Kollegen unterkommen. Ich habe so eine Mini-Umfrage gemacht letztes Jahr oder halt auch sozusagen ausgewertet, wo ich es weiß. Und ich würde sagen, ein Drittel der Kolleginnen haben wirklich auf ihrer Visitkarte entweder Umweltmanagerin oder Nachhaltigkeitsmanagerin stehen. Ja, also das ist wirklich das Kernprofil, für das wir ausbilden. Und ich würde sagen, dann nochmal ein Drittel. Und wir sind ja ein berufsbegleitender Studiengang, das heißt, man muss eben davon ausgehen, dass viele einfach auch in ihrem Job bleiben. Nochmal ein Drittel übernimmt diese Aufgaben dann mit. Ja, ob es jetzt offiziell oder nicht offiziell im Unternehmen ist, aber ganz viele wenden das dann einfach an und versuchen sich selber im Unternehmen, auch wenn es der Chef vielleicht gar nicht weiß, zum Umweltmanager oder zur Umweltmanagerin zu machen. Und das funktioniert auch oft. Oft schaffen die selber ihre Jobs dann neu oder erfinden ihre Jobs neu. Und nochmal ein Drittel hat dann einen Masterabschluss und sucht sich mit dem Masterabschluss ganz was anderes. Wobei man sagen muss, wenn man jetzt, das ist jetzt nicht ganz was anderes, wir haben schon einen großen Anteil auch an Kolleginnen, die sich im gesellschaftspolitischen Bereich, sei es jetzt in der Verwaltung oder bei NGOs auch engagieren, beziehungsweise dort auch zu arbeiten beginnen. Das ist ja im Prinzip eh auch im Kern des Profils, weil wenn jemand jetzt bei einer Umwelt-NGO anfängt, wie eine Kollegin gerade kürzlich, dann hat das ja auch im Prinzip jetzt im Studiengang gelernt. Aber es ist eben jetzt kein Umweltmanagement in dem Sinn, was am Titel des Studiengangs draufsteht.
Sie haben ja auch Ihren eigenen Podcast Tonspur N, wo Sie mit Ihrer Kollegin Annemarie Harren über Nachhaltigkeit sprechen. Allerdings macht der Podcast gerade eine Pause, aber vor der Pause hatten Sie eine Podcast-Reihe zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Können Sie noch einmal kurz ein Fazit geben zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
Kurz geht nicht.
Okay. Gerne auch lange.
Also nein, ich rede jetzt gar nicht mehr so lange. Ich mache vielleicht eher jetzt Werbeeinschaltung mal als erstes für den anderen Podcast. Der ist in Karenz, weil eben, habe ich schon vorher gesagt, mein Kind ist 3 Monate alt und jetzt in dieser Frühphase wollte ich jetzt nicht auch noch parallel Podcast aufnehmen, auch wenn es mal schon abgeht. Darum bin ich ja da, das freut mich ja sehr. Und dann im Herbst bin ich auch wirklich in Karenz. Also ich bin im Herbst dann ein halbes Jahr als Studiengangsleiter in Karenz und auch nicht hier an der Fachhochschule und mit dem Kleinen zu Hause. Und da arbeite ich an einem kleinen Side-Project-Podcast. Aber schauen wir mal, ob das was wird. Also insofern empfehle ich mal Nachhören der Folgen. Also man kann alle praktisch hören, sind alle sehr gut. Nicht nur zur Digitalisierung. Das Fazit zur Digitalisierung jetzt nochmal ganz kurz aus meiner Sicht ist, wenn man den Aspekt Ressourcen anschaut, also wie viel Energie und wie viel Rohstoffe brauche ich, dann muss man sehr genau hinschauen. Ja, also wir haben in einem der Podcasts das Beispiel mit dem E-Book-Reader und da sagt einer der Interviewpartner, der das ausgerechnet hat, also wenn man ein Buch im Jahr liest, dann soll man sich das Buch kaufen physisch, wenn man 40 im Jahr liest, soll man sich den E-Book-Reader kaufen, ja, dann braucht man weniger Ressourcen. Und im Idealfall lädt man den E-Book-Reader mit Ökostrom. Ja, aber natürlich wurde da auch Energie in der Herstellung hergerechnet. Also Ökobilanzen sind etwas unglaublich Schwieriges und Komplexes, um das abzuwägen. Und das muss man aber leider machen. Ja, es gibt dieses Beispiel mit, wie viel eine Suchanfrage Energie kostet und wie viel Energie in die Serverfarmen fließt. Und dass wir, glaube ich, jetzt bei 4% des globalen Energieverbrauchs stehen, was das Internet angeht. Oder 3,7 haben jetzt französische Forscher ganz aktuelle Studie ausgerechnet. Das werden wir nicht mehr runterdrehen. Und da muss man aufpassen, dass man das jetzt deshalb alles verdammt, weil der Großteil dieser Energie wird dort produziert bei den Big Playern. Ich nenne jetzt hier keinen Namen, aber wir kennen sie alle, die großen Anbieter dieser Informations-Einkaufs- und Suchplattformen. Aber da sieht man auch den positiven Trend. Also die haben alle ganz klare Commitments zu Green Energy in ihren Serverfarmen. Ja, also das darf man nicht unterschätzen, dass da auch sehr viel getan wird. Ja. Der Energiebereich ist aber einer, wo man genau hinschauen muss. Ja. Also ich würde da empfehlen, eher immer darauf zu achten, was digitalisiere ich noch, warum digitalisiere ich es und Einerseits bringt es mir überhaupt was operativ im Prozess, beziehungsweise wie viel Energieeinsparung ist es oder produziere ich einfach mehr Energie damit? Ja, also das ist leider keine einfache Antwort möglich. Eine Antwort, die bei uns im Studiengang, aber auch ganz generell in diesem Kontext eine sehr oft gesagte ist, man muss da einfach immer sehr genau hinschauen und das alles abwägen. Das habe ich gelernt. Und das Zweite, was ich gelernt habe im Rahmen dieser Interviews und auch im Rahmen der Konferenz, wo wir waren und die meisten dieser Interviews aufgenommen haben, ist, und das war mir vorher nicht bewusst, dieser ganze Komplex des Plattformkapitalismus und dessen, was mit den Daten alles passiert, beziehungsweise passieren könnte, beziehungsweise wie viel man seiner Daten preisgibt. Ja, jetzt bin ich ein sehr offener Mensch und denke mir jetzt nichts. Ja, also man kann mich googeln und, jetzt habe ich doch eine Firma gesagt, also man kann mich suchen. Natürlich auch mit Öko-Suchmaschinen, mit Ecosia oder so, und man findet relativ viele Inhalte wahrscheinlich von mir und über mich im Netz, und ich bin sehr aktiv auf Twitter und freue mich, wenn mir da gefolgt wird und diskutiere da auch sehr gerne. Aber dass das noch viel weiter geht und wie die Plattformen unterschiedlich untereinander die Daten vernetzen und wie wirklich die Cookies überall gesetzt werden bei Suchfunktionen und was man tun kann, um ein bisschen privater zu sein. Diese ganze Datendimension habe ich erst gelernt im letzten halben Jahr. Die hat dazu geführt, das hört man auch in einem der Podcasts von uns, von der Tonspur N, dass ich jetzt eben WhatsApp nicht mehr verwende und auf andere Tools umgestiegen bin und mich wirklich bemühe. Also jetzt versuche ich wirklich, mich gerade von dieser einen großen Plattform zu lösen. Das ist natürlich schwierig, weil da sind alle meine Mails drinnen der letzten Jahrzehnte, und den Drive verwende ich auch. Ja, also, aber das ist auch mein Plan für dieses Jahr. Also ich glaube, da sehr viel bewusster an dieses Thema anzugehen, auch in diesem, was machen, was passiert mit meinen Daten oder was überhaupt nur könnte damit passieren, ist eines meiner großen Learnings, ja, aus dieser Digitalisierung und Nachhaltigkeitsdebatte. Und sozusagen ein Fazit, das sehr oft kommt, ich praktisch von jedem, den wir interviewt haben und auch sozusagen, was unserer Meinung jetzt entspricht von der Annemarie und mir, ist dieses Fazit: Das ist keine Naturgewalt. Ja, also wird immer uns, wir müssen jetzt alles digitalisieren. Ja. Der Klimawandel ist eine Naturgewalt, die wird uns treffen. Die Digitalisierung können wir gestalten. Ja. Und den Klimawandel können wir versuchen zu verhindern, ja, wenn wir richtig gestalten unsere Politik. Aber die Digitalisierung ist jetzt nicht so gottgegeben, oder dass man das nichts dagegen tun kann, da einen Blödsinn noch, also den Blödsinn zu verhindern, der vielleicht passiert.
Wir sind jetzt eigentlich schon fast am Ende vom Podcast angelangt. Gibt es noch irgendwelche Schlussworte, die Sie der Podcast-Gemeinde mitgeben möchten?
Nein, ich glaube, jetzt habe ich eh schon so viel Werbung gemacht für meinen anderen Podcast. Ich denke mal, was mich antreibt vielleicht, ja, also vielleicht, weil ich teilweise so negativ rübergekommen bin, ist eben schon der Punkt, dass Veränderungen möglich sind, noch möglich sind. Und ich glaube, auch wenn man oft erschlagen ist, und das geht, glaube ich, mir so, und das geht vielen, die sich in dem Bereich nachhaltige Entwicklung schon lange engagieren und auch dann schon den Studierenden im Studium so und auch den Absolventinnen und Absolventen, wenn man sich erschlagen fühlt, dann, glaube ich, muss man immer ein bisschen einen Schritt zurückgehen und dann schauen, okay, es passiert einfach auf der individuellen Ebene, auf der kleinen Ebene sehr viel, sehr viele Personen gehen auf die Straße. Das ist alles sehr ermutigend und eben auch, wie dieses Forschungsprojekt zeigt, mit Bottom-up, man kann eben auch was bewegen, wenn man sich im Kleinen zusammentut. Ja? Und wir wären sogar wahrscheinlich sehr stark für diese Veränderung auf Individuen, aber auch Regionen, Gemeinden und kleinere Einheiten setzen müssen, um diesen Wandel zu schaffen. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren sehr positiv gestimmt hat, weil ich da einfach mehr daran glaube, dass das auch passiert, und so an die globale Politik, die plötzlich alles zum Guten wendet, glaube ich nicht, aber dass sozusagen die regionalen tätigen Personen erkannt haben, dass man hier was tun muss für einen positiven Wandel der Gesellschaft, ökologisch wie auch sozial, das stimmt mir immer wieder positiv.
Dann sind wir schon am Ende vom Podcast angelangt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und den Einblick in die Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement, und ich freue mich auf neue Folgen von Tonspur N im Herbst.
Dankeschön. Ja, ich hoffe auf neue Folgen. Tschüss.